Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Dorin Schnabel. Bei mir zu Gast ist heute Stefan C., der seit 2017 als Autor tätig ist. Er schreibt gerne Krimis, die in Stuttgart spielen, und hat schon mehrere Bücher veröffentlicht. Darunter Fataler Wahn, Ohnmacht, Kein Entkommen, Spiel mit mir und Ich weiß, was du getan hast. Stefan, schön, dass du da bist.
Gleichfalls.
Wir sprechen heute zunächst einmal darüber, wie Stefan zu seinem Autorendasein gekommen ist. Zudem wird es auch um die erste Stuttgarter Büchermesse gehen und um seine Stuttgart-Krimis. Zum Abschluss werden wir auch Ausschnitte aus seinen Werken hören. Stefan, du wurdest in der Nähe von Stuttgart geboren und hast eigentlich lange Zeit für dich ausgeschlossen, Autor zu werden. Erst nach einigen Jahren und nach deiner Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement hat es dich doch in die Autorenwelt gezogen. Wie kam es denn dazu?
Es war so, ich habe damals 2018 noch beim Klinikum gearbeitet und dann gab es bei mir allerdings einige berufliche Veränderungen. Und ich habe dann, weil ich sehr viel mehr Zeit hatte, angefangen, eine Kurzgeschichte zu schreiben, die sich dann aber, die dann nach und nach länger wurde und ab 100 Seiten kam dann der Entschluss, daraus ein fertiges Buch zu machen. Und deswegen, nachdem ich dann diesen Entschluss gefasst hatte, war dann im Dezember 2018 war es dann soweit, das Buch war fertig. Ich habe entschieden, okay, das wird jetzt veröffentlicht und rausgebracht.
Und wie sieht dein genereller Schreibprozess aus, wenn du so ein Buch beginnst?
Also grundsätzlich schreibe ich meistens ein Kapitel direkt aus dem Bauch heraus und erst danach entsteht dann eine Art Buchskizze. Das heißt, ich mache mir Gedanken über das Thema, in dem es im Buch gehen soll, weil meine Bücher behandeln ja immer verschiedene psychologische Themen. Und wenn dann das Thema feststeht, dann überlege ich mir, okay, die Charaktere. Meistens ist es ja das ein und dasselbe Ermittlerduo. Anschließend, welche Personen noch vorkommen sollen. Und danach geht es dann, wenn die grobe Skizze steht, geht es dann los.
Du hast gerade erzählt, dass es gerade um psychologische Themen bei deinen Büchern geht. Ja. Wie sieht denn da die Recherche aus?
Meistens durch Erfahrungsberichte. Also eins meiner Bücher, Ohnmacht, behandelt beispielsweise das Thema Kindesmissbrauch. Da habe ich mir online Erfahrungsberichte geholt von zum Beispiel Frauen, die im Erwachsenenalter ihre Erfahrungen als Kind aufgeschrieben haben, also was ihnen als Kind widerfahren ist. Einfach damit ich mir das Thema besser vorstellen kann und auch in den Büchern authentischer darüber schreiben kann. Und wenn ich dann den Erfahrungsbericht durch habe, überlege ich mir, was ich davon wie nutzen kann und erstelle dann quasi eine eigene Geschichte, eine eigene Thematik, wo aber diese Erfahrungen quasi in veränderter Form reinfließen.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade so das Thema Kindesmissbrauch jetzt zum Beispiel sehr belastend ist. Also wie findest du denn da wieder raus? Also wie kommst du damit klar, wenn du gerade solche Themen über solche Themen liest?
Also die Erfahrungsberichte zu lesen war tatsächlich krasser, wie jeder Psychothriller, den ich schreiben könnte. Aber wenn ich dann meine eigene Geschichte schreibe und da in so einen Schreibfluss reinkomme, dann kann ich im Anschluss eigentlich ganz gut abschalten. Und wenn es mal gar nicht geht, dann mache ich einen Spaziergang oder höre Musik. Das hilft mir dann.
Kannst du denn auch unter Stress schreiben, also gerade wenn Deadlines anstehen?
Schwierig. Also das letzte Jahr hat gezeigt, dass es tendenziell geht, weil es war so, ich hatte ja an Vertrag bei einem Verlag unterschrieben, wo ich eigentlich 1,5 Jahre Zeit hatte, das Buch zu schreiben. Dann kam mir zwischendurch aber eine spannende Idee für ein anderes Buch. Und ich habe dann gedacht, weil mich das so mitgenommen hat, okay, das Buch schreibe ich jetzt noch geschwind fertig. Und nachdem es dann veröffentlicht wurde, hatte ich für die Deadline noch 4 Monate Zeit. Und in diesen 4 Monaten mussten 200 Seiten zu Papier kommen. Das heißt, ich habe dann gedacht, okay, ich nehme in diesen 3 Monaten, beziehungsweise in diesen 4 Monaten keine anderen Termine mehr vor, lass alles, was optional ist, entfallen und schreib drauf los, es muss jetzt einfach fertig werden. Und es hat erstaunlicherweise schon gut funktioniert, aber ich habe gemerkt, dass das eigentlich nicht die Art ist, wie ich schreiben möchte. Weil das war einfach für mich zu stressig.
Und hast du dann gerade Schreibtipps für andere Autoren, gerade wenn sie auch auf eine Deadline hinarbeiten, wie sie da einen kühlen Kopf behalten?
Oh, Schreibtipps, das finde ich immer ganz schwierig. Also grundsätzlich war es bei mir so, dass sich der Schreibstil vor allem dadurch entwickelt hat, dass ich sehr viele Bücher von bekannten Autoren gelesen habe, also gerade von Bestseller-Autoren, nach dem Motto, man lernt am meisten von den Profis. Das war das, was mir am meisten geholfen hat. Viele Bücher lesen, mit ihr auf die Formulierungen achten, mir gucken, wie die tatsächlich Spannung aufbauen und dann einfach seine eigenen Erfahrungen machen. Also ich habe angefangen zu schreiben und ich würde sagen, das war auch so das Feedback von den Lesern, dass sich der Schreibstil von Buch zu Buch weiterentwickelt hat. Also jetzt so generelle Tipps finde ich schwierig.
Und als du gerade erwähnt hast, du hast viele Bücher von Bestseller-Autoren gelesen. Gibt es da ein Vorbild, das dich inspiriert hat?
Ja, tatsächlich. Und zwar waren das die Bücher von Charlotte Link. Die standen damals bei meiner Mutter im Bücherregal. Und ich war eigentlich gerade so als Jugendlicher noch nicht so die Leseratte. Und die Bücher habe ich dann angefangen und gemerkt, die gefallen mir schon sehr gut. Also gucke ich mal, was noch so rumsteht. Irgendwann war ich dann in der Bücherei. Und die Autorin, das hat mir so gut gefallen, der Stil, die Geschichten, die Spannung, dass es sich dann so entwickelt hat, dass sobald Charlotte Link ein neues Buch rausbringt, dass ich dann der Erste bin, der es kauft.
Ich habe auch gelesen gehabt, dass du öfters Tagebuch geschrieben hast. Inwieweit unterscheidet sich denn das Schreiben eines Tagebuchs von einem Krimi?
Ja gut, also Tagebücher sind natürlich sehr viel intimer und sehr viel persönlicher. Also da würde ich natürlich Sachen reinschreiben, wo es mir nie einfallen würde, die in den Krimi zu packen. Zwar kommen da auch sehr persönliche Einblicke in das Leben der Protagonisten, aber beim Tagebucheintrag, da geht es halt wirklich um mich und meine Probleme. Und die haben natürlich so in dem Krimi nichts verloren und wenn, dann kommen sie quasi nur als Probleme der Protagonisten mit rein.
Und also gerade gesagt hast, auch mit deinem generellen Schreibprozess, ist Tagebuchschreiben vielleicht auch irgendwie freier, weil man muss sich nicht an einen Plot halten und muss sich überlegen, wie jetzt das Ermittler-Duo in die eine oder andere Richtung ermittelt?
Auf jeden Fall. Bei einem Tagebucheintrag kann man einfach drauf losschreiben. Und bei einem Krimi, habe ich jetzt festgestellt, wird es immer weniger der Fall, weil der Plot und die Ermittler sollen ja eine bestimmte Richtung entwickeln und es soll sich auch das Buch soll ja in eine bestimmte Richtung gehen. Und wenn man beim Tagebucheintrag frei und ungebunden ist, auch was Rechtschreibfehler und Grammatik natürlich angeht, ist das beim Büchern schon sehr viel konzentrierter. Also beim Tagebucheintrag muss man ja zum Beispiel auch nie den Text überarbeiten, weil man ihn halt so geschrieben hat und er so passt. Und das kommt natürlich bei einem Buch und bei einzelnen Kapiteln nicht in Frage, die einfach so stehen zu lassen.
Dann kommen wir gerade auf das Thema Korrektorat oder Lektorat von deinen Büchern. Wer darf denn deine ersten Entwürfe lesen?
Das sind tatsächlich meistens Testleser, die zuerst zum Einsatz kommen. Also ich übernehme, wenn das Buch fertig ist, nochmal selber eine Korrektur, weil die Rechtschreibfehler, die in der Erstkorrektur drin sind, das möchte ich niemandem zumuten. Aber wenn das dann fertig ist, kommen erstmal die Testleser und bringen ihrerseits Vorschläge rein, die ich dann größtenteils mit reinarbeite. Und wenn die Testleser, also wenn dann alle Testleser, das sind in der Regel zwischen 3 und 5 durch sind, dann kommt quasi ein professionelles Korrektorat, das dann quasi den Abschluss macht. Das sind meistens 2 Durchgänge. Und wenn das Korrektorat dann durch sind, dann quasi ist das Buch fertig.
Und hattest du schon mal aufgrund des Feedbacks von einem Testleser dann eine komplette Buchidee mal über den Haufen geworfen oder ist das noch nie vorgekommen?
Nee, das ist zum Glück noch nie vorgekommen. Es gab zwar schon Testleser, die gesagt haben, also so passt es irgendwie nicht oder ihm gefällt es nicht oder so ist an sich die Story nicht so toll. das muss ich dann akzeptieren, kann ich nicht ändern. Aber dass ich deswegen meine komplette Buchidee über den Haufen werfen würde, das würde ich nicht machen. Weil es ist letzten Endes mein Buch und es hat ja auch einen bestimmten Grund, warum ich es so oder so geschrieben habe. Und es kann nicht jedem gefallen. Und wenn ein Testleser mir ein ehrliches Feedback gibt, dann ist es in Ordnung. Meistens war es allerdings so, dass von den Testlesern es meistens um bestimmte Kapitel ging, wo sie gesagt haben, da muss man nochmal drüber. Und das war dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, das eine Kapitel wird nochmal überarbeitet.
Und hast du, also weil du gerade auch in deinen Büchern sehr sensible Themen ansprichst, hast du da auch schon mal von Leserinnen Feedback bekommen, die eben mit dem einen oder anderen nicht so zufrieden waren?
Also ich habe gerade, wenn man es jetzt um das Thema zum Beispiel Kindesmissbrauch, Mobbing oder Stalking geht, da auch schon häufige Rückmeldungen bekommen von Leuten, die dann auch ehrlich gesagt haben, ja, das habe ich auch schon erlebt. Aber die meisten Rückmeldungen waren überwiegend positiv. Also die meisten haben gesagt, das kommt gut rüber, das wirkt authentisch und sie können sich zum Beispiel mit der Hauptprotagonistin gut identifizieren. Und das war für mich natürlich ein tolles Lob, weil ich gedacht habe, okay, super, dann habe ich das Thema offenbar gut rübergebracht. Das ist ja auch das, was am Anfang vor allem schwierig ist, wenn man über ein Thema schreibt, mit dem man selber keine oder kaum Berührungspunkte hat, dass man sich denkt, oh Gott, hoffentlich tue ich da den Betroffenen kein Unrecht und mache da irgendeinen Mist draus.
Das war Stefan C., Krimi-Autor aus Esslingen. Und nun etwas Musik.
Earth and wood, but lived a country boy named Johnny B. Good. He never ever learned to read and write so well, but he could play a guitar just like a ring and a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny B. Good. He used to carry his guitar in a gunny sack, sit beneath the trees by the railroad tracks. The engineers would see him hurting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they would stop and say, oh my, that little country boy can play. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. All right, Johnny.
Heute zu Gast ist Stefan C., Krimi-Autor aus Esslingen. Eben haben wir über seinen Weg zum Autor gesprochen und nun widmen wir uns der ersten Stuttgarter Buchmesse. Stefan, du bist Veranstalter der ersten Stuttgarter Buchmesse zusammen mit deiner Kollegin Ann-Kathrin Zellner. Wie kam es zu dieser Idee?
Wir haben damals im Januar letzten Jahres eine gemeinsame Lesung im Schweizer Keller in Esslingen gehalten und von ihr kam dann die Idee, eine Buchmesse im Südwesten auf die Beine zu stellen. Ich war von dieser Idee erstmal nicht so angetan, weil ich dachte, es gibt doch schon genug Buchmessen und warum muss man da jetzt noch eine machen? Aber umso mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gedacht, ja, das wäre ja eigentlich schon eine tolle Sache, gerade so in Stuttgart was richtig Großes auf die Beine zu stellen. Dann habe ich mich bei Ann-Kathrin gemeldet und gesagt, gut, legen wir los.
Also hattet ihr dann kein Vorbild gehabt, was ihr dann für eure Messe so im Kopf hattet?
Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf wahnsinnig vielen Buchmessen. Ich war zwar 2023 zweimal in Solingen und in Mülheim an der Ruhr, aber bis zu dem Zeitpunkt war es einfach so, wir dachten, wir schauen, wie wir das machen. Ursprünglich hatten wir an eine sehr viel kleinere Buchmesse gedacht. Wir haben geplant, mit 15 bis 20 Ausstellern eine Buchmesse zu machen und hatten dafür eine kleine Location im Haus Clemens von Galen in Bad Cannstatt. Nachdem wir dann aber mit dem ersten Instagram-Aufruf schon über 40 Aussteller hatten, haben wir gedacht, okay, wir brauchen definitiv eine größere Location. Deswegen hatten wir uns dann als nächstes den Kursaal, ebenfalls in Bad Cannstatt, angeschaut. Und das sah auch erstmal recht vielversprechend aus, so von der Location und von den Räumlichkeiten. Allerdings haben wir dann dort die Rückmeldung bekommen, dass wir 40 Aussteller unterkriegen würden, hatten aber zu diesem Zeitpunkt bereits über 70. Und wir haben entschieden, bevor diese Leute jetzt alle nicht teilnehmen dürfen, werden wir noch ein letztes Mal die Location wechseln. Und weil wir aber das Datum, nämlich den 9.3. beibehalten wollten, haben wir gesagt, okay, wir gucken nach einer Location, die genau dort noch Kapazitäten hat. Und die Wahl ist dann auf die Schwabenlandhalle in Fellbach getroffen. Ja.
Außerhalb von, dass ihr eben genug Anmeldungen hatten und man sieht ja daran, dass da jedenfalls viele Leute eben eine Buchmesse im Südwesten wollten. Gab es da andere Schwierigkeiten, also gerade so von der Stadt vielleicht aus?
Ja, wir hatten nicht von Anfang an den Samstag im Blick, sondern eigentlich sollte unsere Buchmesse sonntags stattfinden, weil da mehr Leute Zeit haben. Jetzt war es allerdings so, dass uns die Stadt Stuttgart mitgeteilt hat, dass sonntags nochmal besondere Hürden anfallen, weil es ja da das sogenannte Sonntags- und Feiertagsgesetz gibt. Das heißt, dort darf man eigentlich nur Veranstaltungen machen, die eine besondere Bedeutung für die Region haben. Und wir anfangs mit unseren 20 Ausstellern dachten, naja gut, so bedeutend ist es ja noch nicht. Und es wäre auch sehr viel mehr Papierkram gewesen. Und deswegen haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir doch lieber den Samstag und bleiben bei dem.
Und hattet ihr darüber hinaus Hilfe bekommen oder habt ihr das ganz alleine umgesetzt?
Also tatsächlich haben wirklich wir beide die Sache auf die Beine gestellt. Wir haben jetzt also zum Beispiel Hilfe bekommen über Instagram mit Aufrufen und dass Beiträge geteilt werden. Und wir haben uns jetzt erst gestern in der Schwabenlandhalle getroffen und haben da Unterstützung von einer anderen Autorin bekommen, die selber auf Instagram eine sehr hohe Reichweite hat und außerdem tolle Connections zur Fellbacher Zeitung, zur Stuttgarter Zeitung, zum SWR und uns da ihre Hilfe angeboten hat. Und dafür sind wir natürlich wahnsinnig dankbar, weil ich glaube, das Marketing ist das A und O, weil wenn keine Besucher kommen, dann ist es für alle Aussteller ernüchternd.
Und hast du auf dieser Messe ein persönliches Highlight?
Gut, die Messe kommt ja erst noch. Aber ich finde es eigentlich die ganze Messe toll. Ich finde es auch toll, dass wir Lesungen organisieren und ich bin einfach sehr gespannt, wie viele Besucher kommen, wie es insgesamt läuft, wie zufrieden die Leute mit der Messe sind, wie die Messe angenommen wird. Also ist natürlich alles noch ein großes Fragezeichen, aber wir haben jetzt schon durch unseren Online-Shop über 200 Tickets verkauft und von daher sieht es eigentlich auch von der Resonanz, die wir über Social Media bekommen, eigentlich so aus, als könnte die Buchmesse ein sehr großer Erfolg werden.
Ich hatte vor allem bei dem persönlichen Highlight daran gedacht, vielleicht hast du ja einen Autor besonders gefragt, der auf der Messe auftreten möchte oder so, gerade im Hinblick auf Vorbilder oder auch Genre-Kollegen.
Also Charlotte Link kommt nicht. Es ist, was ich daran natürlich toll finde, ist, dass viele Autoren kommen, die ich bisher nur über Instagram kenne, also die ich noch nie in live getroffen habe und dort dann wirklich mal in echt sehe. Und das vor allem halt nicht nur, aber auch viele Autoren aus der Region und aus Baden-Württemberg kommen und ich es einfach wahnsinnig spannend finde, die alle mal persönlich kennenzulernen.
Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Steckst du da auch finanziell mit drin oder wie wird diese Buchmesse finanziert?
Ja, natürlich, die Finanzierung war am Anfang der wichtigste Punkt, weil diese Räumlichkeiten, die wir anmieten, ja eine relativ hohe Summe bekommen und wir natürlich schauen mussten, dass wir über die Aussteller und die Besucher, die letztendlich kommen, die Kosten auch wieder reinkriegen. Das war auch ein Punkt, der zum Beispiel gegen den Kursaal gesprochen hat, weil wir hatten ja den kleinen Kursaal angeschaut. Natürlich hätte man zu einem anderen Datum den großen Kursaal buchen können. Das war dann aber finanziell wirklich sehr schwer stemmbar. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Schwabenlandhalle ist verhältnismäßig günstig. Und wenn wir dort mehr Aussteller reinbekommen, dann haben wir zumindest laut unserer Überschlagung von den Kosten, dann bekommen wir auch die Kosten wieder rein und haben auch noch eine gewisse Summe übrig, die wir dann beispielsweise ins Marketing stecken können.
Und wenn wir gerade von Kosten sprechen, kannst du da auch Zahlen nennen? Also wie viel so eine Buchmesse kostet?
Es hängt tatsächlich sehr von den Locations ab. Also der Kursaal bewegt sich zum Beispiel in einer ganz anderen Preisklasse wie jetzt beispielsweise die Schwabenlandhalle. Und bei der Schwabenlandhalle waren wir für die Räumlichkeiten, die wir dort jetzt gemietet haben, das ist ein großer Veranstaltungsraum und noch zusätzlich ein kleinerer Raum für Lesungen sowie ein Foyer, sind wir bei ungefähr 4.800 Euro.
Das ist ja schon eine Summe, die man erstmal stemmen muss.
Ja, das ist eine stattliche Summe, aber wir haben einfach dann die Preise für die Aussteller, also bei unserer Kalkulation, was jeder Aussteller bei der Zahl, die wahrscheinlich kommt, jeder bezahlen müsste, sodass wir die Kosten wieder reinbekommen. Und tatsächlich, weil wir ja die komplette Location voll haben, also unsere Buchmesse ist ja ausgebucht, haben wir die Kosten problemlos wieder reinbekommen und eigentlich sogar noch mehr als genug Kosten für Marketing und auch für sonstige Ausgaben und natürlich auch einen kleinen Gewinn noch am Ende übrig.
Hattet ihr eigentlich davor mal darüber nachgedacht, über Sponsoring? Also es gibt ja Möglichkeiten, wie man sich noch Werbepartner dazu holt.
Ja, wir haben sogar eine eigene Mappe erstellt für Sponsoring-Partner mit Anreizen und natürlich Bildern und entsprechenden Infos. Allerdings hat sich jetzt der Anzahl der Leute, die schreit, ja, wir wollen das sponsern, doch eher, naja, sehr, sehr bescheiden gehalten. Deswegen arbeiten wir jetzt zum Beispiel mit der Leica, das ist die Buchmesse, die im Februar in Leingarten stattfindet, zusammen und mit der Ratisbona, die, glaube ich, weiß nicht, in Bayern stattfindet. Mit den beiden arbeiten wir zusammen, sodass wir da gegenseitig Marketing machen können. Aber so wirklich Sponsoring-Partner haben wir bisher leider noch keine gewonnen.
Ja, vielleicht wird es ja, wenn es eine zweite Stuttgarter Buchmesse gibt, vielleicht wird es dann eher was mit Sponsoring, also wenn man sich schon einen Namen gemacht hat.
Das wäre super. Zweite Stuttgarter Buchmesse ist auch ein gutes Stichwort, weil wir planen das jetzt natürlich nicht als einmalige Aktion, sondern wir planen natürlich auch eine zweite und eine dritte Buchmesse zu organisieren. Und bei der zweiten Stuttgarter Buchmesse, da haben wir bereits sogar eine größere Räumlichkeiten in der Schwabenlandhalle gemietet. Das heißt, bei der zweiten Stuttgarter Buchmesse ist schon sicher, dass die auch dort stattfinden wird, nur sogar mit noch mehr Ausstellern. Und bei der dritten Stuttgarter Buchmesse wollen wir uns sogar noch mehr vergrößern und dann auch den Standort tatsächlich wieder in Stuttgart stattfinden lassen.
Und jetzt noch ein paar generelle Infos zur ersten Stuttgarter Buchmesse. Was würde denn ein Ticket kosten?
Ein Ticket kostet für alle ab 12 Jahren 5 Euro und da haben wir es uns einfach gemacht.
Stefan C., Krimi-Autor aus Esslingen. Und nun etwas Musik.
never can tell. They had a high five phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, goes to show you never can tell. Jitney was a cherry red 53. They drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. Get it, Tony.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast im Studio ist Stefan C., Krimi-Autor aus Esslingen. Stefan, vorhin sprachen wir darüber, wie du zu deinem Autorendasein gekommen bist und auch über die Stuttgarter Büchermesse, die am 9. März in der Schwabenlandhalle in Fellbach stattfindet.
Genau.
Nun soll es auch konkret um deine Bücher gehen. Du hast schon die Bücher Fataler Wahn, Ohnmacht, Kein Entkommen, Spiel mit mir und Ich weiß, was du getan hast veröffentlicht. Könntest du kurz erzählen, um was es in diesen Büchern geht?
Ja, also erstmal kurz die Reihenfolge drehen. Mein Debütroman war Spiel mit mir, das im Dezember 2018 erschien. Und da geht es um eine Familientragödie, deren Wurzeln weit in die Vergangenheit reichen. Das heißt, es gibt nacheinander rätselhafte Morde, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und der allerersten Fall für das Ermittlerduo Markus Kern und Katrin Klein, die dabei sehr lange im Dunkeln tappen und nichts außer einer mysteriösen Botschaft an der Wand mit dem Text Spiel mit mir haben. Es folgte 2020, Ich weiß, was du getan hast. Hat nichts mit dem Film Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast zu tun. Und da geht es um das Thema Mobbing. Und zwar wird ein 16-Jähriger von seinen Mitschülern auf übelste schikaniert und gedemütigt. Und parallel finden das Ermittlerduo, das ist der zweite Fall für Kern und Katrin, die Leiche einer Vertrauenslehrerin. Und die Geschichten wird dann aus mehreren Perspektiven erzählt, die dann nach und nach zusammengeführt werden, sodass der Leser erfährt, inwiefern das Mobbing an der Schule mit diesem Leichenfund zusammenhängt. 2021, darüber erschien Ohnmacht. Darüber hatten wir vorher schon gesprochen. Da geht es um das Thema Kindesmissbrauch, das die 11-jährige Nathalie hautnah durch ihren Vater miterlebt. Es ist der dritte und vorläufig letzte Fall für Markus Kern und Katrin Klein. Und es geht um einen Fall, der für sie beide persönlich wird. Denn ein alter Täter, mit dem sie in der Vergangenheit zu tun hatten, hat es auf sie abgesehen. Ganz unabhängig davon erschien dann wieder ein Jahr später Kein Entkommen. Es ist nicht der klassische Krimi, sondern läuft unter einem sogenannten Escape Room Thriller. Ich denke, das Prinzip kennt man wahrscheinlich aus diesen Live Escape Rooms, wo man hineingeht und 60 Minuten Zeit hat zu entkommen. Nur, dass es hier bei dem harmlosen Spiel um tödlichen Ernst gibt. Das heißt, das Spiel geht um Leben und Tod. Und dieses Escape Room findet sich auf einem verlassenen Sanatorium im Schwarzwald, einem Lost Place, den es wirklich gibt und den das natürlich dadurch besonders gruselig macht. Mein aktuelles Buch Fataler Wahn erschien Ende letzten Jahres und da geht es um das Thema Stalking. Es ist der erste Fall für ein neues Ermittlerduo, Martin Keller und Julia Beck. Martin Keller schon seit vielen Jahren dabei und ein echter Kotzbrocken, während Julia Beck quasi mit viel Elan, Engagement frisch von der Polizeischule kommt und sich erstmal mit ihrem griesgrämigen Kollegen, der weder Frauen allgemein noch sie im Grundsätzlichen mag und die dort quasi diesen Fall mit dem Stalking von einer jungen Frau, die von ihrem Ex-Freund gestalkt und später regelrecht in den Wahnsinn getrieben wird, zu finden. Parallel taucht der Leser in den Kopf eines Serienkillers ein.
Du hast das zwar gerade nicht dazu gesagt, aber habe ich das richtig verstanden, dass alle Bücher bis auf Kein Entkommen in Stuttgart spielen?
In Stuttgart, in Esslingen, Wernau, Schwäbische Alb und eigentlich die komplette Region.
Okay, dann warum passieren gerade in dieser Gegend diese brutalen Morde?
Naja, es ist, also ich weiß natürlich nicht, ob da in Stuttgart besonders viele Morde passieren. Ich gehe mal davon aus, eher nicht. Aber ich bin ja ursprünglich in Stuttgart geboren, habe dort 26 Jahre gelebt. Und am einfachsten ist es natürlich, über einen Ort zu schreiben, wo man quasi jeden Flecken oder größtenteils kennt und auch weiß, wo sich das befindet, wo was steht, wo sich was befindet. Und deswegen habe ich natürlich entschieden, okay, dann spielt das direkt in Stuttgart und die ermitteln auch in Stuttgart. Weil ich denke, wenn das Ganze einen Lokalkolorit hat, ist es für die Leser natürlich nochmal einfacher, vor allem wenn sie diese Ecken kennen.
Gibt es denn bestimmte Orte in Stuttgart, die dich zum Schreiben inspiriert haben?
Also die Bücher spielen in den verschiedensten Orten von Stuttgart. Und tatsächlich war es mir einfach wichtig, dass es nicht immer am gleichen Fleck spielt. Also dass es nicht immer irgendwie in Stuttgart West oder in Stuttgart Süd spielt. Und deswegen kommen verschiedene Teilorte von Stuttgart vor. Was mich natürlich besonders gereizt hat, das neue Buch, da geschieht dieser Mord in Stuttgart-Büsnau. Das ist ein Ortsteil von Stuttgart, der schon sehr weit am Rand liegt, direkt am Wald, etwas abgeschieden. Und Wald und Abgeschiedenheit regt natürlich immer besonders die Fantasie an.
Und wolltest du bei deinen Krimis nicht mal was anders machen? Zum Beispiel, du hast ja gerade eben angesprochen, dass bei Fataler Wahn, da ist ja wieder so ein griesgrämiger Polizeiofficer dabei. Wolltest du nicht mal was anderes probieren? Vielleicht mal einen netten Kommissar?
Den netten Kommissar hat man ja in den ersten drei Büchern. Weil dieser Markus Kern, der zusammen mit Katrin Klein in den ersten drei Büchern ermittelt, der neigt zwar manchmal zu cholerischen Anfällen, aber ist eigentlich ein netter und sympathischer Kerl. Und tatsächlich ist es bei Ohnmacht sogar so, dass es zwischen den beiden Ermittlern knistert. Das heißt, die beiden entwickeln sich zueinander, während bei Fataler Wahn mit dem Grießkram und der jungen Kollegin, die müssen erstmal lernen, überhaupt miteinander zu sprechen. Das heißt, da könnten die Gegensätze gar nicht größer sein.
Wärst du denn auch gerne selbst ein Ermittler? Also könntest du dir diesen Beruf für dich selbst vorstellen?
Also es klingt natürlich erstmal sehr reizvoll, aber da der Beruf im echten Leben natürlich nicht so spannend ist wie die Krimis, sondern vor allem auch oft sehr viel Papierkram bedeutet, man natürlich auch oft oder eigentlich nur mit den Schattenseiten des Lebens zu tun hat und die ganze Zeit mit Mördern, Verbrechern und was weiß ich zu tun hat, glaube ich, wäre das langfristig definitiv kein Beruf für mich.
Aber man könnte ja überlegen, dass man auch mal ein Buch über die richtige Polizeiarbeit schreibt, auch wenn er vielleicht langweiliger wirkt als brutale Mordfälle.
Ja, wäre eine Idee, aber so ein Buch ist bisher nicht in Planung. Weil ich habe zwar einen Halbbruder, der Kriminalhauptkommissar beim LKA ist, und dadurch natürlich direkt an der Quelle sitzt und auch immer für sämtliche meiner Krimi- und Ermittlungsfragen an Rede und Antwort stehen muss, ist es so, dass nur die Polizeiarbeit selber wäre vielleicht interessant, aber ich glaube so für die hartgekochten Krimileser nicht ganz das, was sie erwarten würden.
Also bleibst du dann erstmal beim Genre Krimi oder hast du noch ein anderes Genre geplant?
Nee, es bleibt beim Genre Krimi, wobei ich sagen muss, dass meine Bücher alle irgendwo schwanken zwischen Krimi und Psychothriller.
Und du hast ja jetzt schon einige Bücher veröffentlicht. Was würdest du jemandem raten, der auf dich aufmerksam wird? Mit welchem Buch sollte er starten?
Schwierig. Also viele beginnen natürlich gern mit dem ersten einer Reihe. Das wäre dann zum Beispiel Spiel mit mir oder aber Fataler Wahn, weil es sind ja unterschiedliche Ermittlerduo, die quasi neu anfangen. Und wen gerade so Kriminalsachen, Ermittlungsarbeit interessiert, der wird natürlich mit Fataler Wahn sehr gut bedient. Wenn es aber jemand ist, der sagt, ja, es darf auch ruhig ein bisschen blutrünstiger sein und Hauptsache es ist maximal spannend, dann würde ich tatsächlich den Escape Room Thriller empfehlen, weil den kann man unabhängig davon lesen und der ist einfach vom Tempo so rasant, ich glaube, da wird niemandem langweilig.
Stefan C., Krimi-Autor aus Esslingen und Veranstalter der ersten Stuttgarter Buchmesse, die am 9. März in der Schwabenlandhalle in Fellbach stattfinden wird. Nach einer kurzen Musikpause hören wir einen Ausschnitt aus dem Buch Fataler Wahn.
Nights are cold, these chains are old, I'm too young, so I'll be gone when morning comes, I'm just a runner in the sun. Now I won't ever come back there, curl my hair for anyone, you can make me be someone, I'm just a runner in the sun.
tin man dream, smoking gun, and I don't want to hurt no one. I'm just a runner in the sun. Take your name, fall in love, but I'll be gone when morning comes. Just a runner in the sun. These days go on, these nights are cold, these chains are old. I'm too young, so I'll be gone when morning comes. Just a runner in the sun. I said, I'm just a runner in the sun.
Ihr hört immer noch Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast im Studio ist Stefan C., Krimi-Autor aus Esslingen. Und nun liest Stefan C. eine Stelle aus dem Buch Fataler Wahn vor.
Genau, vielleicht kurz vorweg, ich lese das erste Kapitel vor. Und wie vorhin schon erwähnt, ist es der erste Fall für das Ermittlerduo von Martin Keller und Julia Beck, die jetzt zwar in diesem Kapitel nicht vorkommen, aber dass man es einordnen kann. Sie schreckte hoch. Was sie geweckt hatte, wusste sie nicht. Da sie in der Dunkelheit nichts erkennen konnte, knipste sie das Licht an. Sie sah sich um. In ihrem kleinen, schäbigen Zimmer wirkte alles normal. Die Stehlampe neben ihrem Bett, die Kommode an der Wand, die schlammgrüne Couch, nichts deutete darauf hin, dass jemand in ihre Wohnung eingedrungen war. Und dennoch stieg Angst in ihr auf. Sie lauschte. Das einzige Geräusch, das sie vernahm, war das Hämmern ihres Herzschlags. Leise, darauf bedacht, keine unnötigen Geräusche zu machen, stand sie auf und ging zum Fenster. Es war Wochen her, dass sie zuletzt ihre Wohnung verlassen hatte. Wenn sie es tat, dann nur um Lebensmittel einzukaufen und davon viele, damit sie erstmal nicht mehr raus musste. Die meisten Dinge bestellte sie online. Das Risiko, ihm zu begegnen, war einfach zu hoch. Vorsichtig schob sie die schwarzen Vorhänge beiseite. Aber nur ein winziges Stück, gerade groß genug, um einen Blick nach draußen zu erhaschen. Büsnau lag im Tiefschlaf. Keine Menschenseele war zu sehen. Sie war hierher gezogen, in der Hoffnung, ihren Frieden zu finden. Am äußersten Rand von Stuttgart, weit genug weg von ihm, aber nicht zu weit, um ab und an nach ihren Eltern sehen zu können. Sie erkannte den Zaun, der das Gartengrundstück umgab. Ein paar parkende Autos, die Straße. Nichts deutete darauf hin, dass sie jemand beobachtete. Doch da war dieses Gefühl. Sie konnte es selbst nicht erklären. Stand dort jemand neben dem dunklen Kastenwagen? Sie versuchte etwas zu erkennen, aber der matte Schein der Straßenlaterne reichte nicht aus. Das Risiko, auf ihren Balkon hinauszugehen, würde sie auf keinen Fall eingehen. Er ist nicht hier, versuchte sie sich zu beruhigen. Erst eine Woche zuvor hatte sie geglaubt, er stünde direkt vor ihrer Wohnung. Doch als sie endlich den Mut aufgebracht hatte, die Tür einen Spalt zu öffnen, sah sie nur ein leeres Treppenhaus. Sie wandte sich vom Fenster ab. Ehe sie wieder ins Bett ging, musste sie den Rest der Wohnung überprüfen. Obwohl sie in dieser Nacht sowieso keinen Schlaf mehr finden würde. Sie schlief sehr schlecht, seit sie hier war. Oder besser gesagt, seit sie wusste, wie er wirklich war. Sie hatte inständig gehofft, der Umzug würde ihr helfen. »Ich finde dich überall«, hallte seine Stimme durch ihren Kopf. »Du kannst dich nicht vor mir verstecken.« Dabei hatte er anfangs so nett gewirkt, verständnisvoll, fürsorglich. Aber der Schein hatte getrogen. Er war ein Psychopath. Sein einziges Ziel war es, sie physisch und psychisch fertig zu machen. Und es war ihm gelungen. Stück für Stück, jeden Tag ein wenig mehr. Als sie die Wahrheit erkannt hatte, war es bereits zu spät gewesen. Es war ihm gelungen, sie systematisch aus ihrem Umfeld zu isolieren. Erst aus ihrem Freundeskreis, dann der Familie und zuletzt noch aus ihrem Beruf. Er machte sie abhängig. In jeder Hinsicht. Sie erinnerte sich noch wie heute an den Tag, als sie keine andere Möglichkeit als Suizid oder Flucht sah, um der Hölle zu entkommen. Wie er sie wieder einmal verprügelt hatte, weil sie einen Fehler begangen hatte. Wie sie nackt und in ihrem eigenen Blut auf dem Boden des Badezimmers gekauert hatte. Er über ihr. Wie er sie angebrüllt und beschimpft hatte. Sie schloss die Augen und sofort flammten die Erinnerungen wieder auf. Es war ein regnerischer, trüber Abend gewesen, als sie einen Entschluss gefasst hatte. Sie hatte all ihre Habseligkeiten in einen kleinen Koffer gepackt und war abgehauen. Nur möglichst weit weg von ihm war ihr einziger Gedanke. Zuerst hatte sie überlegt, nach Hamburg oder Berlin zu flüchten, aber der Gedanke an ihre Eltern hielt sie davon ab. Sie konnte die beiden nicht allein lassen. Ihre Eltern waren ihre größte Schwachstelle. Er kannte die beiden nicht persönlich, aber er wusste, dass es sie gab und dass sie ihr viel bedeuteten. Möglicherweise hatte er sie bereits aufgesucht, um ihren Aufenthaltsort zu erfahren. Er wusste, wie man Menschen zum Reden brachte, ganz ohne Gewalt. Um ihre Eltern nicht in Gefahr zu bringen, hatte sie beschlossen, ihre neue Adresse geheim zu halten. Er durfte sie nicht finden. Niemals. Sie wusste nicht, ob es eine gute Entscheidung gewesen war, hierher zu kommen, wo er doch auf das Immobilienportal gestoßen war. Er konnte nicht wissen, ob und welche Wohnung sie gemietet hatte. Doch die Auswahl war begrenzt. Sie warf einen Blick in das Badezimmer, anschließend in die Küche und in den Flur. Doch da war nichts. Vermutlich hatte ihr Unterbewusstsein ihr wieder mal einen Streich gespielt. Sie ging zurück ins Schlafzimmer, das gleichzeitig als Wohnzimmer diente, und setzte sich wieder auf die Bettkante. Ihr Puls beruhigte sich. Sie überlegte, eine weitere Schlaftablette zu nehmen, die seit Wochen ihr ständiger Begleiter war. Bereits vor dem Zu-Bett-Gehen hatte sie eine halbe genommen, aber es änderte nichts an dem Adrenalinschub, der bei jedem Geräusch durch ihren Körper schoss. Sie sah auf ihren Wecker, der neben dem Bett stand. 3:30. Eigentlich viel zu spät zum Schlafen, aber auch zu früh, um aufzustehen. Dank des Schlafmittels fühlte sie sich völlig gerädert. Es knarzte. Das kurze Gefühl der Erleichterung war sofort verflogen. Ihr Puls beschleunigte sich wieder. War jemand draußen auf dem Flur? Aber das war unmöglich. Sie hatte nachgesehen. Ein weiteres Knarzen. Das passierte nicht wirklich, oder? Da ist niemand, redete sie sich ein, während die Angst ihr die Kehle zuschnürte. Ihr Blick war fest auf die Tür gerichtet. Er konnte hier nicht hereingekommen sein. Oder etwa doch? Sie hatte die Wohnungstür zweifach abgeschlossen und ein eingeschlagenes Fenster hätte sie hören müssen. Diesmal klang das Geräusch viel näher. Er stand vor ihrer Zimmertür. Sie war nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen, nicht fähig aufzuspringen, zum Handy zu greifen und die Polizei zu holen. In ihrem Kopf wurde es ganz leise. Sie hörte nur noch ihren rasselnden Atem. Nichts geschah. Weder wurde die Tür geöffnet, noch hörte sie ein weiteres Geräusch. Es war totenstill. Nachdem sie eine gefühlte Ewigkeit auf die Tür gestarrt hatte, gehorchten ihre Beine wieder. Sie stand auf. Mit zittrigen Fingern berührte sie die Türklinke. Sie hielt den Atem an. Würde sie in der nächsten Sekunde in sein höhnisch grinsendes Gesicht sehen? Mit einer Handbewegung riss sie die Tür auf und blickte in einen leeren Flur. Sie atmete tief aus und ging zurück zur Kommode. Was war bloß los mit ihr? Sah sie Gespenster? Sie musste eine Schlaftablette nehmen, sonst überstand sie die Nacht nicht. Plötzlich spürte sie einen kalten Windhauch, der ihren Nacken streifte. Ein Knarzen, eine Bewegung, die sie aus den Augenwinkeln heraus wahrnahm. Und dann wusste sie es. Es war keine Einbildung gewesen. Sie war nicht verrückt. Ihr Puls beschleunigte sie auf 180. Er stand direkt hinter ihr. Hallo, meine Taube. Hast du mich vermisst?
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt. Stefan C., vielen Dank für deinen Besuch beim Campusfunk.
Dankeschön, dass ich da sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
Unsere heutige Musik eingespielt hat das US-amerikanische Duo El und Tony. Dahinter verbergen sich El Cordova alias Reina del Cid, Lead Vocals und Gitarre sowie Tony Lindgren, Vocals und Leadgitarre. An den Reglern saß heute Robin Glücker. Redaktion Ulrich Hägele. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Dorin Schnabel. Macht's gut, viel Freude beim Versinken in den Bücherwelten und bis bald!